Heilig. Hier soll es um die grundlegenden Fragen des Lebens gehen, woher wir kommen, was wir machen, was der Sinn des Ganzen ist und wohin wir letztlich gehen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heilig, dem Podcast für bodenständige Spiritualität. Mein Name ist Jürgen Klusmann und ich bin Aufsteller und arbeite mit Aufstellungen in Konfliktbeziehung. Mein Gast ist heute Dr. Markus Weingart. Er ist Friedensforscher und er ist bei der Stiftung Weltethos, einer Stiftung, die von Hans Küng gegründet wurde zum interreligiösen Dialog. Und mich interessiert, Markus, natürlich vor dem Hintergrund unseres Podcastes, was ist denn für dich heilig? Ist Friedensarbeit heilig? Ist Frieden heilig?
Heilig finde ich, ist für mich ein ganz, ganz schwieriger Begriff. Ich habe im Rahmen des Studiums und der Doktorarbeit knapp 2 Jahre in Israel gelebt, im sogenannten Heiligen Land. Und da ist nur alles Mögliche heilig oder wird heilig genannt, heilig gesprochen. Vielleicht war es auch aus dem heraus ein gewisser Überdruss an Heiligem. Ich kann tatsächlich mit dem Begriff heilig für mich persönlich wenig anfangen.
Also für mich, um es vielleicht mal so damit anzufangen, für mich ist heilig etwas, was bewahrenswert ist, was anbetungswürdig auch ist und was uns auch tatsächlich wieder heilt. Insofern finde ich, ist Konfliktbearbeitung hat auch etwas Heiliges. Es hat auch aus meiner Sicht etwas Spirituelles, Besonderes, besonders vor dem Hintergrund der Aufstellungsarbeit, wo wir ja mit Menschen arbeiten, die teilweise überhaupt nichts mit den Konflikten zu tun haben, aber sie als Stellvertreter für die Personen, die im konkreten Konfliktgeschehen von Bedeutung sind, als Stellvertreter einsetzen und dadurch aber auch einen Zugang finden, der vielleicht einfacher und auch unverstellter ist, als wenn man mit Personen arbeitet, die direkt betroffen sind, weil dann hätte man ja sozusagen nur eine Fortsetzung des Konfliktes. Und dieser Ansatz, warum das funktioniert, ist meiner Ansicht nach, wenn man mit Stellvertretern arbeitet, die eben, wie gesagt, nichts mit dem Konflikt vielleicht primär zu tun haben, ist der, dass die Verbundenheit, mit der wir Menschen miteinander verbunden sind und uns auch einfühlen können, wir alle aus der gleichen Quelle stammen. Kannst du damit was anfangen?
Das vielleicht schon, ja, aber dann würde ich dafür trotzdem nicht den Begriff des Heiligen verwenden. Dann kann man auch sagen, es ist beeindruckend, es ist anbetungswürdig, es ist erfüllend, was auch immer. Heilig halte ich für problematisch, weil der Begriff in seiner langen Geschichte vielfach auch missbraucht wurde. Das ist so ein Gütesiegel für vieles. Wenn etwas heilig ist, dann ist alles, was damit verbunden ist, per se gut. Und das ist natürlich auch gefährlich. Allein wenn man von dem Begriff, oder da war es besonders plakativ, dem Begriff des Heiligen Krieges ausgeht, was für mich eine Verhöhnung des Begriffs heilig ist, aber deutlich macht, wie man ihn auch missbrauchen kann. Also deswegen halte ich das für einen gefährlichen Begriff und würde da lieber dann etwas profanere Begriffe vorziehen, die dann vielleicht auch etwas klarer sind in ihrer Aussage.
Zum Beispiel?
Ja, eben. Dann kann für einen bestimmten Zustand kann ich sagen, ich bin sehr erfüllt von etwas. Oder es ist wahnsinnig beeindruckend, vielleicht, wie du sagtest, auch anbetungswürdig oder bewahrenswert und so weiter. Das, ja, kann auch in den Zustand einer, vielleicht im religiösen Kontext, einer Trance oder sowas oder einer spirituellen Erleuchtung oder sowas kommen. Dann nennen wir es lieber so, als daraus gleich das Heilige zu machen. Das ist sowas, wenn etwas heilig ist, dann haben wir keine Chance mehr, irgendwie dagegen zu sein oder zu kritisieren. Das ist dann so das Nonplusultra und dann ist auch keine Kritik mehr erlaubt. Das finde ich immer schwierig.
Ja, besonders im Zusammenhang mit Konfliktbearbeitung. Du bist ja neben deiner Tätigkeit als Forscher, bist du ja auch tätig als Konfliktbearbeiter. Was machst du da und wie machst du es?
Tatsächlich bin ich mittlerweile eher in beratender Funktion in verschiedensten Gremien, in Gesellschaft, Religion, Kirchen oder auch manchmal auf politischer Ebene tätig. Nicht mehr sozusagen so in der akuten oder in der operativen Friedensarbeit oder Konfliktbearbeitung im engeren Sinne.
Mhm. Spielt für dich Spiritualität für deine Arbeit denn noch eine Rolle?
Es spielt für mein Leben eine wichtige Rolle und als solches spielt es dann natürlich auch in meine Arbeit, auch in mein Reden oder mein Schreiben, meine Publikationen natürlich mit hinein. Und es spielt natürlich insofern eine Rolle, dass ich, wenn ich mich mit Friedensarbeit und Friedenspotenzialen religiöser Akteure befasse, muss ich ein Verständnis von Spiritualität haben, einen Zugang zu Spiritualität haben. Ich muss nicht jede Religion sozusagen im FF kennen oder mir zu eigen machen, das geht ja auch gar nicht, aber ich muss ein gewisses Verständnis dafür haben. Das ist ein häufiges Problem.
Warum ist das wichtig?
Weil eben, ich muss verstehen, die Konflikte verstehen, ich muss die Akteure verstehen können. Und wenn Akteure irgendwie religiös geprägt sind, kann ich das nur verstehen, wenn ich auch einen Zugang zu Spiritualität habe. Es ist, wollte ich gerade sagen, ein häufiges Problem auch in Friedensprozessen, die von, ich sag mal, religiös unmusikalischen Menschen, wie man so sagt, geführt werden, die keinen Zugang zu religiösen Elementen haben. Also weder als Konfliktfaktor noch auch als Friedensfaktor. Also die damit auch wenig Sprachfähigkeit haben. Gerade in tiefer liegenden Konfliktdimensionen, wo es um Tod, um Schuld, um Verletztheit, Trauer, aber vielleicht auch um Reue, um Versöhnung, Verzeihen, wo es um solche Dimensionen geht, da haben politische Konfliktvermittler, Friedensakteure, die religiös keinen oder spirituell keinen Zugang, keine Affinität haben, haben es da oft sehr viel schwerer als religiöse Akteure, weil sie eben diese mit den Begriffen nichts anfangen können. Findet man übrigens auch in der Wissenschaft häufig wieder. Man kann mit den Begriffen nichts anfangen. Man versteht nicht, was sich dahinter wirklich verbergen soll. Oder mit der Praxis des Gebets. In vielen Friedens, oder ist oft zu beobachten, in Friedensverhandlungen, Friedensgesprächen, praktizieren die Konfliktparteien oder die Vermittler, etwa wenn es stockt, wenn man nicht vorankommt, oder macht man eine Pause und betet, vielleicht zusammen, vielleicht auch jeder getrennt. Konfliktvermittler, Akteure, politische Akteure, die damit keinen Zugang haben, können gar nicht einschätzen, was das jetzt bedeutet für die Akteure, für den Prozess, für ein Vorankommen, für die Atmosphäre zwischen den Konfliktparteien. Insofern ist ein Zugang zu Spiritualität, wenn es um religiöse Akteure geht, sei es Konfliktakteure oder auch Friedensakteure, meines Erachtens auf verschiedenen Ebenen wahnsinnig wichtig, um die Chancen zu nutzen, die in den Religionen liegen, die Chancen für den Frieden zu erkennen und nutzen zu können.
Was ist denn für dich in dem Zusammenhang ein spirituelles Verständnis? Du hast gesagt, es fehlt dieses Verständnis, das tiefere Verständnis dafür. Du bist jetzt nun ja selber auch Wissenschaftler, andererseits auch gläubiger Christ, soweit ich weiß. Und was macht diesen Unterschied aus? Wie äußert sich das konkret? Was ist für dich spirituell in diesem Zusammenhang?
Ich würde vielleicht sagen, so die Minimaldefinition von spirituell wäre, anzuerkennen, dass es noch etwas Höheres gibt als mich, als die Menschen. Und dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als ich mit meinem Verstand begreifen kann. So als Minimaldefinition, dass man das für möglich hält, dass es noch was anderes oder glaubt, dass es noch eine höhere Kraft gibt und diese Kraft auch wirken kann. Wie auch immer, dass sie wirken kann. Gefährlich wird es, wenn man daraus dann konstruiert, wie man diese Kraft wirklich als Gläubige, als Menschen beeinflussen kann irgendwie. Da kommt dann schnell vom Bereich des Spirituellen ins Religiöse, ins Dogmatische rein. Aber ja, wie gesagt, das wäre für mich so ein Minimalkonsens vielleicht über Spiritualität. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen kannst.
Ich kann dem absolut zustimmen. Ich habe da, wie gesagt, auch eine Vorstellung davon, dass Spiritualität tatsächlich etwas ist, was über uns hinausgeht. Ich sehe es aber eben, das habe ich auch in meiner Anmoderation gesagt, bodenständige Spiritualität ist für mich erstmal irdische Spiritualität, also gar nicht so sehr was Jenseitiges, was ja oft so verbunden wird oder Mystisches oder so mit Spiritualität, sondern hier geht es darum, dass wir eben begreifen, wir sind Teil eines größeren Ganzen. Das ist aus meiner Ansicht, ist das Spiritualität. Und irdische Spiritualität ist zum Beispiel für mich auch im Zusammenhang mit dem Wort heilig tatsächlich etwas, was ich sehe in Bezug auf unseren Planeten Erde. Das ist, glaube ich, für mich etwas, was erhaltenswert, was auch anbetungswürdig ist, was wir eigentlich schützen müssen und wo aber auch alle unsere Quellen sozusagen zusammenlaufen. Wir kommen ja alle aus dem genetischen gleichen Pool und die Erde als solche ist aus meiner Sicht eben unsere Heimat, aber und unsere Mutter. Das deckt sich mit vielen spirituellen Vorstellungen, die ich auch in Naturvölkern kennengelernt habe. Aber für die Friedensarbeit, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, halte ich es eben auch für wichtig, eben dieses Miteinander und auch die Zugehörigkeit, die uns ja als Menschen eigentlich verbindet. Und da könnte man ja jetzt auch anschließen an die Stiftung Weltethos, die sagt, es verbindet uns eben mehr als nur tatsächlich, dass wir Menschen sind, sondern auch, dass wir vielleicht auch ähnliche ethische Vorstellungen haben in den verschiedenen Religionen und dadurch eben zusammenkommen. Das war ja so, um es mal vielleicht etwas banal auszudrücken, der Grundgedanke von Hans Küng. Wie äußert sich das in deiner Arbeit?
Na, genau, der Grundgedanke, also der Gedanke, dass wir oder dass die Religionen nicht gleich sind und auch gar nicht gleich sein sollen, dass es durchaus Unterschiede gibt, in verschiedenen Ebenen, in verschiedener Hinsicht, aber dass es auch sehr viel gibt, was uns gemeinsam ist, also dass es eine ethische Schnittmenge sozusagen gibt, einen Elementarkonsens unter den großen Religionen bezüglich ethischer Standards, wie Hans Küng das nannte, oder Werte. Also etwa Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Partnerschaftlichkeit, Gleichberechtigung, Solidarität, auch inzwischen Schutz der Ökologie, der Schöpfung. Also da gibt es sehr viel, was uns gemeinsam ist. Und Hans Küng dafür plädiert hat, lasst uns doch nicht nur immer auf das schauen, was uns trennt, was uns unterscheidet. Ja, gibt es auch nichts irgendwie schön oder weg zu diesen Reden. Aber es gibt, schauen wir doch viel mehr auf das, was uns gemeinsam ist, was uns verbindet. Und das ist eine stabile Basis, sagen, darauf aufzubauen. Vor allem eben einen Frieden aufzubauen auf einem solchen starken und stabilen Fundament. Und das ist natürlich in Friedensprozessen, zumal Friedensprozessen, zwischen Kontrahenten unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, ist ja nicht immer so, aber in manchen Konflikten ist das der Fall. Auch da ist es sehr wichtig, das zu berücksichtigen und vielleicht auch im Rahmen von Verhandlungen, von Gesprächen darauf hinzuweisen, was uns verbindet, was uns unterscheidet auch, aber was uns auch verbindet. Und da ist häufig zu beobachten, ich habe das ja Dutzende von Fallstudien untersucht, dass es schwierig ist, wenn ein Vermittler sagt, ich glaube an gar nichts. Oder wenn er sagt, wir glauben ja alle dasselbe. Glauben alle an denselben Gott. Es ist kein Problem, wenn man klar macht, was man glaubt. Und das kann eine ganz andere Religiosität oder Religionszugehörigkeit sein. Aber das ist viel einfacher, weil dann auch ein Gegenüber weiß, womit man es tut oder mit wem man und mit welcher Form von Religiosität man es zu tun hat. Und das ist wichtig für, also in Friedensprozessen ist es eben wichtig, dass die Menschen wissen, mit wem habe ich es zu tun, kann ich dem trauen, kann ich dem vertrauen. Und das gilt sowohl für die Kontrahenten als auch für potenzielle oder tatsächliche Vermittler in Friedensgesprächen. In den Gesprächen, wie schon angedeutet, ist es dann eben immer wieder hilfreich und mitunter eben auch sind das die entscheidenden Fortschritte in den Friedensprozessen, die dann zum Erfolg führen oder die zunächst mal dazu führen, dass ein Minimalvertrauen entstehen kann, eben darauf hinzuweisen, was verbindet uns, was ist uns gemeinsam. Und wenn man da Gemeinsamkeiten entdeckt hat und oder verdeutlichen konnte, eben dann ist das schon mal für viele nicht nur ein Aha-Erlebnis, gerade in Konflikten, sondern man stellt fest, die Gegenseite, das sind ja gar nicht so die Teufel, die ich immer dachte. Die sind ja gar nicht nur das Böse, wie ich mir immer erzählt wurde, schon vielleicht von klein auf. Tatsächlich sind die ja in vielen ganz ähnlich. Ich glaube sogar, manches ganz ähnlich wie ich. Mhm. Und darauf lässt sich aufbauen.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, in den verschiedenen Konfliktregionen, in denen ich war, immer dann, wenn wir bei den Aufstellungen, den Konfliktaufstellungen zu dem Punkt kamen, wo einmal diese Überzeugung eine Rolle spielten, aber auch vor allen Dingen das Leid, das die jeweilige Seite erfahren hatte, dass das etwas einigend ist, etwas, das die Leute und die Menschen verbindendes ist. Ja. Warum ist das so aus deiner Sicht? Warum verbindet uns insbesondere das Leid? Also meine These ist die, dass, weil es deutlich macht, dass wir eben alle Menschen sind und dass wir alle ähnlich empfinden und dass wir alle ähnlich im verletzlich sind.
Ja, wahrscheinlich, weil alle dieses Gefühl, was Leid eben ausdrückt, das nachvollziehen können. Und sie wissen genau, was im anderen Grad vorgeht. Man hat Empathie, ob man sie will oder nicht. Man hat plötzlich mit einem, vielleicht auch einem, den man vorher als bösen Menschen, als Feind betrachtet hat, man weiß trotzdem ganz genau, was in dem jetzt vorgeht, wenn er trauert, weil Angehörige oder so zu Tode gekommen sind. Man kann gar nicht anders als irgendwie mitfühlen. Mhm. Und das verbindet. Noch mehr als geteilte Freude. Auch das kann wahnsinnig verbinden, kann man jedes Wochenende im Fußballstadion sehen. Aber noch mehr als gemeinsame Freude, glaube ich, verbindet die gemeinsame Trauer. Weil es eben auch deutlich macht, dass immer ein Stück weit wieder am Anfang, es gibt noch was. Es gibt noch eine andere Dimension als unsere menschlichen Streitereien und Feindseligkeiten. Es gibt noch eine andere Dimension. Und da gilt es zu schweigen.
Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Das Schweigen, das nicht aktiv handeln in dem Sinne, spielt also eine Rolle, auch gerade in dem spirituellen Verständnis, so verstehe ich dich jedenfalls. Was macht denn die Stiftung Weltethos, die ja sich sozusagen diesen interreligiösen Dialog, auch mit dem Ziel, wie du das beschrieben hast, Frieden zu schaffen oder zumindest ihn zu ermöglichen oder die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern, was macht ihr konkret, gerade vor dem Hintergrund neuer ausufernder Konflikte?
Also der vollständige Name der Stiftung Weltethos lautet der Stiftung für interreligiöse und interkulturelle Forschung, Bildung und Begegnung. Und das sind eigentlich schon immer und immer noch die Grundsäulen unserer Arbeit. Forschung bedeutet natürlich früher vor allem die Forschungsarbeiten von Hans Küng, aber das wurde und muss auch immer fortgeschrieben und aktualisiert werden. Die theoretischen Grundlagen oder wie in meinem Fall die Untersuchung der konkreten religiösen Friedenspotenziale, das gehörte alles in dieses Feld Forschung zum Weltethos dazu. das dann zu vermitteln, Forschungsergebnisse, sozusagen den Transfer der Ergebnisse in die Gesellschaft, in die Wissenschaft, in die Bildung hineinzuleisten, das ist eben dann die Bildungsarbeit, die bei uns einen ganz starken Raum einnimmt in der Stiftung Weltethos. Wir arbeiten sehr viel an und mit Schulen, haben verschiedene Projekte oder Programme aufgelegt, haben auch beispielsweise seit vielen Jahren das Label der Weltethos Schule. Das heißt Schulen, die sich über längere Zeit mit Themen aus dem weit gefassten Kontext Weltethos und Werte befassen, werden dann von uns unterstützt und sozusagen mit diesem Label Weltethos Schule ausgezeichnet. Gibt es schon mehrere Dutzend in ganz Deutschland. Und schließlich natürlich ganz wichtig die Begegnung. Das ist eben für alles und insbesondere für die Friedensarbeit, innergesellschaftliche Friedensarbeit, der Schlüssel. Ne? Wir müssen uns begegnen, um uns kennenzulernen, um Vorurteile, Stereotypen, Ressentiments abzubauen. Das geht nicht, also bei aller, so wichtig die Forschung ist und die Bildung ist, die Vermittlung, aber die tatsächliche Begegnung von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht, da muss sich das dann bewähren. Ohne diese tatsächliche Begegnung geht es nicht. Und die Begegnung kann ganz Erstaunliches dann oftmals bewirken.
So viel zu spirituellen Bodenständigkeit und der Friedensarbeit. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Markus.
Sehr gerne.
Danke.